Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, es ist Donnerstag, es ist FF-Tag. Schön, dass Sie mit dabei sind bei dieser ersten Folge unseres Podcasts im neuen Jahr. Ja, neues Jahr, neue Prognosen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, aber gerade zu Beginn eines neuen Jahres wirft man gerne einen Blick auf die eigenen, ja auf die persönlichen Finanzen. Die Zeiten sind unruhig, eine politische Krise jagt die nächste und entsprechend stellt man sich die Frage, wie wird sich denn das Ganze auf unser Vermögen auswirken? Aktien, Anleihen, Immobilien, Gold oder doch Bitcoin? Die Auswahl ist groß, doch was ist der beste Mix? Welche Strategien lohnen sich 2025 und wovon sollte man doch besser die Finger lassen? Was also ist das Beste für Ihr Geld 2025? Das wollten wir von Alex Weisensteiner wissen. Der gebürtige Bozner, der mit seiner Familie in Frankfurt lebt, ist Professor für Finanzwirtschaft. Er hat in Innsbruck, Liechtenstein und Dänemark geforscht und gelehrt und er war für 14 Jahre, also zwischen 2010 und 2024, Professor an der Freien Universität Bozen. Der er nun seit 1. Oktober 2024 als Rektor vorsteht. Zeit also für ein erstes Fazit und vor allem für eine Einschätzung, wie sich denn die globale wirtschaftliche Entwicklung auf unsere persönlichen Finanzen auswirken wird. Herr Weisensteiner, Sie haben für 14 Jahre als Professor für Finanzwirtschaft an der Freien Universität Bozen gelehrt, seit diesem Semester erstmals nicht mehr, da Sie ja im Oktober zum Rektor aufgestiegen sind. Wie sehr fehlt Ihnen denn die Lehre?
Die Lehre fehlt mir sehr. Ich werde im zweiten Semester wieder einen Kurs halten und möchte das auch beibehalten. Jetzt das erste Semester war so ausgefüllt mit Terminen und Vorkehrungen, um das Amt dann tatsächlich auszufüllen, sodass sich dort eine Lehre nicht ausgegangen ist. Aber den Kontakt zu den Studenten, den möchte ich auf Dauer nicht missen.
Welche Fähigkeiten ganz grundsätzlich muss man denn als Rektor mitbringen?
Ich denke, die wichtigste Fähigkeit ist das Zuhören, Mediation, versuchen, viele Ideen zu bündeln. Wir sind ja eine Ideenschmiede und es geht darum, dann am Ende des Tages einige wenige dieser Ideen weiterzubringen und zwar mit allen.
Und welche dieser Fähigkeiten haben Sie denn in diesen ersten 3 Monaten etwas unterschätzt?
Na, ich denke, zu Beginn sind es sehr viel kleine Dinge, praktische, profane Dinge, die von elektronischer Unterschrift bis Terminverwaltung laufen, die anfallen, die nicht neu waren, weil ich habe ja in der Vergangenheit diverse andere Rollen mit Aufgaben bekleidet. Es war nicht unerwartet, aber es war von der Menge her sehr viel.
Sie bilden ja mit Präsidentin Ulrike Tabainer und mit Direktor Günter Matar das Führungstrio der Freien Universität Bozen. Und ganz egal, mit wem man von Ihnen spricht, das Thema knapper und teurer Wohnraum wird schnell als größte Sorge angesehen. Wie wollen Sie denn dieses Thema konkret angehen?
Also dieses Thema wird ja seit vielen Jahren von der Universität bereits nach außen getragen, an die politischen Entscheidungsträger. Wir haben tatsächlich das Gefühl, dass jetzt konkrete Projekte am Tisch vorliegen und in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass bereits mein Vorgänger und in den Jahren davor Vorarbeit geleistet wurde. Wir wollen das verfolgen. Wir selbst werden auf dieses Problem weiterhin hinweisen. Aber wir haben doch das Gefühl, dass jetzt konkrete Schritte gesetzt wurden auf politischer Ebene, urbanistisch entsprechend die Vorkehrungen getroffen wurden, sodass dieser Engpass doch in naher Zukunft gelöst werden soll.
Stimmt es denn, dass sich gar einige Studierende dagegen entschieden haben, an der neuen Fakultät für Ingenieurwesen im Neue Techpark zu studieren, weil Wohnen in Bozen ganz einfach zu teuer ist?
Ja, das stimmt und das betrifft nicht nur die Studenten im Bereich Ingenieurswesen, sondern im Grunde alle unsere Studenten, die einen Bedarf an Wohnung haben und sich teilweise diese teuren Mieten nicht leisten können.
Das heißt, Bozen als Universitätsstandort ist nicht mehr wettbewerbsfähig?
Na schauen Sie, Das Problem Wohnen, das gibt es in ganz Italien, es gibt es in ganz Europa, in den großen Städten. Was bei uns vielleicht erschwerend noch dazu kommt, dass die Preise nochmals teurer sind wie anderswo, dass wir kein Einzugsgebiet haben, wie beispielsweise Mailand, wo im Umfeld Millionen an Personen ohnehin schon wohnen. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, dass wir in diese Richtung entsprechend Lösungen bieten können, sodass wir auch motivierte junge Studenten ins Land holen.
Ja, genau dieses Thema, also Studentenwohnungen zu einem erschwinglichen Preis schaffen, das war ja zuletzt auch eines der Ziele von Heinz-Peter Hager. Er hat das Thema erkannt, er hat öfters darüber gesprochen. Nun sitzt er seit einem Monat in Hausarrest. Wird denn aufgrund der Ermittlungen in der Landeshauptstadt noch weniger oder alles noch langsamer vorangehen? Kommt es zu einem Stillstand?
Also das hoffe ich jetzt tatsächlich, dass das nicht der Fall ist. Mir liegen keine Informationen vor, dass jetzt die Projekte, die ja von diversen Personen eingebracht wurden, stillstehen würden. Ganz im Gegenteil, es war ja nicht nur das Projekt des Heinz-Peter Hager, sondern auch andere Interessen haben oder Wirtschaftstreibende haben hier Projekte vorgelegt und die sollten jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch realisiert werden.
Von wie vielen Wohnungen spricht man hier insgesamt?
Also wir haben insgesamt mit der Gemeinde Bozen haben wir in Aussicht ein Paket von um die 700 Wohnungsplätze, Zimmer in Heimen mit einem Preisdeckel von 600 Euro. Jetzt kann man natürlich immer noch sagen, das Glas ist halb voll und 600 Euro sind noch zu viel. Aber für uns wäre das bereits ein wesentlicher Schritt nach vorne, weil wir glauben, dass wir damit wieder wettbewerbsfähig sind mit anderen Studienorten.
Ich habe Sie vorhin angesprochen, die Ingenieursfakultät. Es war das Baby Ihres Vorgängers Paolo Lulli. Sie dagegen, so verrieten Sie in einem Interview mit der SWZ, wollen das Angebot für berufstätige Studierende ausbauen. Nun stelle ich mir die Frage, vor 30 Jahren, 25 Jahren war es ja noch gang und gäbe, bis 30 zu studieren. Zumindest haben es manche so praktiziert. Jetzt soll man mit 19 auf den Arbeitsmarkt und parallel studieren. Klar, die Unternehmen brauchen die Fachkräfte, aber ist das auch gut für die Entwicklung der Studierenden?
Ich denke, die Zeiten haben sich geändert. Ich sehe das mal als einen Widerspruch. Part-Time-Studenten und Ingenieurswesen, ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass speziell im Bereich Technik, STEM-Fächer, circa 50% der Personen nach der Matura in ein Berufsleben einsteigen. Einfach deshalb, weil sie sehr attraktive Angebote erhalten, weil sie am Arbeitsmarkt gebraucht werden, aber dennoch ein Interesse hätten, ein Studium zu absolvieren. Wir hatten in der Vergangenheit, als wir studiert haben, nicht die Möglichkeit, den Studenten tatsächlich Hilfe anbieten zu können. Also damals, wer nicht selbst in der Vorlesung anwesend war, wurde in irgendeiner Form bestraft. Er musste sich den Stoff selber erarbeiten. Seit der Pandemie haben wir einen extremen Sprung, auch technisch, gemacht als Universität. Wir können professionell Vorlesungen aufzeichnen. Wir können Materialien zur Verfügung stellen auf diversen Plattformen. Was jetzt bedeutet, wir können Studenten, die nicht Vollzeit an der Universität sind, besser betreuen. Gleichzeitig glauben wir, dass im Gegensatz zu einer telematischen Universität, einer Online-Universität, eine physische Präsenz für bestimmte Aktivitäten Sinn macht. Und deswegen haben wir hier auch professionelle Labore, die zur Verfügung stehen und die müssten wir dann halt auch zu Zeiten öffnen, wo diese Personengruppen Zugang haben.
Ja, aber noch einmal auf meine Frage zurückzukommen. Haben Sie denn keine Sorge, diese jungen Studierenden auszulaugen?
Nein, also wir glauben ganz im Gegenteil, dass derzeit sozusagen ein Vollzeitstudium und ein Berufsleben schwer vereinbar ist und es würde uns leid tun, wenn wir für diese Bedarfsgruppe kein Angebot hätten. Das bedeutet jetzt nicht, dass all unsere Studenten diese Form wählen. Ganz im Gegenteil, es wird weiterhin die klassische Studentengruppe geben, sage ich Personen im Alter von 19 bis 25 Jahre, die dort diese Zeit an der Universität verbringen mit Bachelor, Master, PhD. Aber es wird neben dieser Personengruppe Personen geben, die sich entscheiden, nach der Matura in die Arbeitswelt einzutreten. Und für diese Personengruppe muss es andere, neue Formen geben, weil eben ein Vollzeitstudium für diese Personen aus diversen Gründen nicht machbar ist.
Wann sind Sie in den Arbeitsmarkt eingestiegen?
Also zu meiner Zeit, damals nach dem Masterstudium. Es gab ja nur das vierjährige Studium in Österreich. Ich habe damals dann begonnen zu arbeiten, aber gleichzeitig auch den Kontakt zur Universität gehalten, dort das Doktoratsstudium absolviert und bin dann wieder an die Universität gewechselt und habe dort eben entsprechende Vorlesungen gehalten.
Also man kann sagen mit 24.
Circa mit 24.
Mit 24 ging es los. Sie meinten vorhin, Ihnen hat die vergangenen Monate die Lehre unglaublich gefehlt. Deshalb werden Sie im zweiten Semester auch wieder eine Vorlesung halten. Sie sind Professor für Finanzwirtschaft und verfolgen natürlich die Entwicklung an den Märkten entsprechend genau. Und deshalb möchte ich heute hier die Chance nutzen, um mit Ihnen über die globale wirtschaftliche Entwicklung zu sprechen. Zunächst, Herr Weißensteiner, über die Zinspolitik. Sowohl die FED als auch die EZB haben die Zinsen ja im Jahr 2024 gesenkt. Wird es denn im Jahr 2025 zu einer weiteren Lockerung kommen? Wie sehen Sie es?
Die Erwartungen sind, dass es weitere Zinssenkungen gibt. Und zwar deshalb, weil die Inflationsrate, also die Preissteuerung im letzten Jahr, deutlich zurückgeht. Und zwar sowohl für die Inflation mit allen Gütern als auch die sogenannte Kerninflation, wo man bewusst Nahrungsmittel und Energie rausrechnet. Wir haben in beiden Fällen, in beiden Währungsgebieten, den USA und Europa, eine Entwicklung hin zur Zielinflation der jeweiligen Zentralbank, was jetzt bedeutet, die Zentralbanken können jetzt die Zinsen wieder schrittweise senken. In den USA etwas langsamer als in Europa.
Ja, und aber genau kommen wir auf die USA zu sprechen. Dort sollten ja die Zinsen 2025 etwas stärker gelockert werden. Nun sieht es so aus, dass es doch nicht zu einer so starken Zinssenkung kommen wird.
Die USA unterscheidet sich von Europa, dass sie in den letzten Jahren einfach eine sehr viel stärkere Wirtschaftsleistung hatte als Europa. Das Ziel einer Zinspolitik ist die Geldpolitik, dass man Zinsen anhebt, damit die Wirtschaft bremst und damit wieder sozusagen den Druck auf die Preise wegnimmt. Im Gegensatz zu Europa hatte die USA nach der Pandemie stets Vollbeschäftigung. Man hatte stets einen starken Druck auf die Löhne. Und dieser starke Druck auf die Löhne schlägt sich am Ende wieder auf teurere Preise wieder, weil die Produzenten das über die Produkte entsprechend weitergeben. Speziell im Dienstleistungssektor hatten wir dort die hohen Anstiege. Und dieser Druck am Arbeitsmarkt lockert sich jetzt etwas in den USA, aber ist immer noch sehr viel stärker wie in Europa. In Europa haben wir derzeit eine Arbeitslosigkeit über alle Länder, dann unterscheiden sich die einzelnen Länder, von circa 6% und in den USA ist sie unter 4%. Also in den USA, das Wachstum, Wirtschaftswachstum war in diesem Jahr wesentlich stärker als in Europa, fast 3%, in Europa nur 0,8%. In den nächsten Jahren erwarten wir in den USA weiterhin Wachstumsraten von um die 2%. In Europa ist es nur 1,3 bis 1,5%. Das heißt.
Aber wie erklären Sie sich, Herr Weißensteiner, dass die USA ein so viel besseres, so viel robusteres Wirtschaftswachstum haben?
Ich denke, in den USA sehen wir nach der Pandemie einfach diese starke Produktivität. Man hat bestimmte Sektoren, die sich sehr stark entwickelt haben, speziell im Bereich Technologie, die dazu geführt haben, dass das Vertrauen, die Wirtschaftsleistung, die Produktivität sehr viel höher war wie anderswo.
2024, und ich glaube, Sie können mir hier zustimmen, war ein außerordentlich gutes Börsenjahr mit Indizes wie DAX, S&P 500 oder Nasdaq 100 waren weit überdurchschnittliche Renditen möglich. Wie optimistisch blicken Sie denn in das Börsenjahr 2025?
Die Börsen versuchen immer, die Erwartungen der Zukunft einzufangen. Und derzeit schauen sehr viele Dinge sehr positiv aus. Also wir haben einen Rückgang der Inflation. Der Druck auf dem Arbeitsmarkt lässt in vielen Ländern nach. Er ist zwar immer noch da, aber lässt nach. Über die höheren Löhne kommt auch das Konsumentenvertrauen zurück. Also die Reallöhne sind gestiegen. Es gibt viele Unbekannte, die geopolitischen Spannungen, Protektionismus, der in diversen Ländern wieder aufflammt und möglicherweise den Handel trügen könnte. Das heißt, im Grunde bin ich vorsichtig optimistisch und würde mir keine großen Verwerfungen erwarten. Natürlich kann niemand aber vorhersagen, wie jetzt die Börse im nächsten Jahr abschneiden würde, aber die Lehren der Vergangenheit waren die, dass die Wirtschaft sehr resilient ist. Wir sind nach der Pandemie in eine Phase gekommen, wo bestimmte Medien berichtet haben, wir werden eine Hyperinflation haben durch die Geldschwemme und die ist nicht eingetreten. Dann hatten wir die Phase der strengen Geldpolitik mit den hohen Zinsen und dort wurde vorhergesagt, wir werden diese Phase der Inflation sehr lange haben oder es gibt eine extreme Rezession. Auch das ist nicht eingetreten. Das heißt, die Lehre, die man daraus ziehen kann, es kommt meist besser, als man erwartet. Und man muss mit einem bestimmten Optimismus auch in die Zukunft schauen.
Aber wie werden sich die sinkenden Zinsen auf die Aktienmärkte auswirken?
Also die derzeitigen Erwartungen sind bereits in den Preisen enthalten.
Das also heißt, eingepreist.
Das ist bereits eingepreist. Sowohl das derzeitige Zinsniveau als auch die zukünftigen erwarteten Zinssenkungen, die spiegeln sich bereits in den Aktienkursen nieder und die führen auch dazu, dass wir diese Höchststände an den Indizes sehen. Wir erwarten in Zukunft, dass sich die Situation noch lockert, was jetzt bedeutet, dass die Aktienmärkte aus dieser Sicht Inflation, Geldpolitik keine große Veränderung erwarten können. Also wenn man heute die Analystenmeinungen einholt, dann ist man eigentlich der Meinung, dass das Thema Inflation, Zinspolitik keine großen Überraschungen mit sich bringt, wenn nicht geopolitische Spannungen dazu führen, dass doch unerwartete Dinge eintreten, von denen man derzeit nicht weiß, was sie sein werden.
Ja, Sie sprechen genau diese geopolitischen Spannungen an, etwa im Nahen Osten, aber auch zwischen den USA und China. Auf der einen Seite sagt man ja, dass genau diese geopolitischen Spannungen auch unbegründet seien, da politische Börsen kurze Beine haben.
Ich sehe das etwas anders. Ich denke, dass die Börsen die Stimmungslage der Investoren naturgetreu abfangen. Und deswegen, wenn wir derzeit eine steigende Börsenlandschaft beobachten, dann bedeutet das, dass doch ein bestimmter Optimismus zurückkehrt.
Also welche Risiken aber sonst, also abseits der geopolitischen Spannungen, könnten denn die Finanzmärkte 2025 noch belasten?
Das sind sicher die hohen Schuldenstände, die die einzelnen Staaten haben, die dazu führen werden, dass wir in Zukunft einen größeren Teil des Haushaltes für Schuldendienste aufbringen müssen. Es wird der demografische Wandel sein. Wir werden vor neue Herausforderungen gestellt werden. Wir werden sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen müssen für Langzeitpflege. Es sind Themen wie der digitale und ökologische Wandel. Auch hier wird es dazu führen, dass wir zwischenzeitlich investieren müssen. Und das alles im Hintergrund, dass wir bereits in der Vergangenheit sehr viel Geld in die Hand genommen haben, um sozusagen diese günstigen Voraussetzungen zu schaffen, die wir derzeit haben.
Wir haben in der aktuellen FF auch ein Interview mit der Finanzkolumnistin Christiane von Hardenberg geführt und sie nach einer Empfehlung gefragt, also wie der ideale Mix des eigenen Depots, des eigenen Finanzdepots aussehen sollte. Und sie sieht für 2025 vor allem den amerikanischen Aktienmarkt sehr optimistisch. Sehen Sie es genauso?
Also ich tue mich immer ganz schwer, so generelle Empfehlungen auszusprechen, weil die Empfehlung, die müsste immer auf die Person zugeschnitten werden. Also deswegen hier jetzt so generell sagen, der Aktienmarkt wird besser abschneiden. In den USA gilt häufig bei Pensionsfonds die Regel 60-40. Also grundsätzlich breit streuen. Wenn eine junge Person einen langen Anlagehorizont hat, dann sollte sie 60% in Aktien oder riskantere Anlageformen investieren, möglichst breit gestreut, und 40% in Anleihen und in Geldmarktpapiere.
Und wie sieht es mit Gold aus? Wir wissen ja, 2024 bis zur US-Wahl im November zumindest ist der Preis für Gold über Monate steil nach oben gegangen. Wird Gold auch 2025 für Stabilität im Depot sorgen, also sozusagen als sicherer Hafen?
Gold ist mit Sicherheit wie der US-Dollar ein sicherer Hafen und hat deshalb in der Vergangenheit, und es ist knapp, also es ist ein sicherer Hafen und knapp und hat deshalb dazu geführt, dass in Zeiten der Unsicherheit Personen in das Gold fliehen und dort Sicherheit suchen. Gold ist auch verknüpft mit Zinsen, das heißt tendenziell, wenn Zinsen sinken, das haben sie ja gemacht, dann steigt der Goldpreis, weil der Gold kauft oder in Gold investiert, der hat ja keine Erträge. Gold wirft keinen Ertrag ab, es wird nicht mehr im Laufe der Zeit. Das heißt, wenn jetzt das Zinsniveau sehr hoch ist und jemand ist in Gold investiert, dann verzichtet der, hat er Schattenkosten in Form von Zinserträgen. Deswegen, wenn die Zinsen steigen, dann ist es häufig so, dass der Goldpreis etwas nachlässt Und wenn die Zinsen sinken, dann steigt der Goldpreis wieder. Dann wird Gold relativ zu anderen Anlageformen attraktiver oder weniger schlecht in Form von Erträgen.
Also das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass zumindest die EZB die Zinsen 2025 noch einmal senken wird, dann könnte der Goldpreis noch einmal steigen.
Unter dieser Annahme ja, wenn man allerdings dann sagt, ein bestimmter Teil wird von Vorsicht und sicherer Hafen getrieben und wir das Signal, EZB kann die Zinsen senken, als wir gehen über in eine stabile Börsenlage wieder, dann könnte man auch sagen, der Goldpreis bleibt gleich. Ich denke grundsätzlich, dass Gold eine Anlageform ist, aber für die meisten Sparer nur einen kleinen Teil der Anlage, wenn überhaupt, ausmachen sollte.
Kommen wir auf Bitcoins zu sprechen. Vor einem Jahr noch rieten viele Expertinnen und Experten von Investments eher ab. Am Ende stieg der Kurs im Laufe des Jahres 2024 um satte 122%. Mhm. Hätten Sie damit gerechnet?
Nein, ich hätte nicht damit gerechnet, aber ich würde weiterhin von einer Investition in Bitcoin abraten.
Weil Sie sagen, Herr Weißensteiner, dass das Investment nach wie vor überdurchschnittlich risikoreich ist?
Ich denke, es ist überdurchschnittlich risikoreich und es gibt hinter der Technologie, die vielversprechend ist und die ja in vielen Bereichen schon eingesetzt wird, relativ wenig Fantasie, wie das Geschäftsmodell ausschauen soll von Bitcoin, sobald eine digitale Währung wie der digitale Euro am Markt ist. Ich sehe das derzeit als eine Spekulation. Bitcoin hat eine Eigenschaft wie Gold, dass es sehr knapp ist. Aber ich glaube, dass sehr viele Personen sich die Finger verbrennen können, wenn sie jetzt massiv in diese Anlageform investieren.
Das heißt, Sie möchten damit sagen, Herr Weißensteiner, dass sowohl Gold als auch Bitcoin nur ein sehr kleiner Teil im Portfolio sein sollten?
Ich denke, ich würde das für Gold bestätigen. Gold kann ein kleiner Teil im Portfolio sein und Bitcoin kann im besten Fall ein Spielkapital sein. Bitcoin würde ich eigentlich in einem normalen Portfolio gar nicht vorsehen.
Auch nicht mit wenigen Prozentpunkten vorsehen?
Nein, so ist es.
Ja. Was mich jetzt schon noch einmal interessieren würde, Herr Weißensteiner, kommen wir noch einmal auf den Höhenflug von Bitcoins zu sprechen oder vom Bitcoin-Kurs zu sprechen. Ist der denn einzig auf den Sieg von Trump zurückzuführen?
Ja, der US-Präsident hat ja selbst eine Wandlung im Laufe der Zeit bezüglich Bitcoin durchgemacht. Er hat zuerst immer behauptet, based on thin air, also dünne Luft, und das denken halt viele Akademiker. Die Anschauung der Akademiker ist, es gibt hinter der Technologie, die ja schon eingesetzt wird und die offen für jedermann zur Verfügung steht, gibt es eigentlich kein tatsächliches Tätigkeitsfeld, wenn nicht für dubiose Geschäfte, wofür diese Technologie dann doch sicher hilfreich ist, aber die man ja gesellschaftlich nicht haben möchte. Und deswegen war damals die Meinung des US-Präsidenten, des Angehenden, eigentlich in Linie mit den Akademikern. Und die hat sich dann relativ schnell gewandelt und der möchte jetzt ja oder propagiert die USA entsprechend zu etablieren als ein Bitcoin-Land. Bitcoin ist ja in anderen Ländern auch teilweise verboten. Das muss man ja auch dazu sagen. Die Frage ist die, wer braucht Bitcoin, wenn denn eine Zentralbank eine digitale Währung anbieten würde? Und die Menge an Personen, die an Bitcoin glauben und von Freiheit sprechen, die haben häufig was anderes im Kopf als die Freiheit, die möglicherweise mir meinen.
Donald Trump hat es ja, der angehende US-Präsident hat es ja bereits angekündigt, er möchte Kryptowährungen weniger stark regulieren. Wird er dieses Ziel umsetzen?
Das wird
man sehen. Mit welchen
Folgen
vor allem?
Also auch die großen US-Banken warnen ja davor, dass man hier jetzt stark dereguliert. Die Frage ist immer, warum sollte man regulieren und warum ist Regulierung schlecht? Am Kapitalmarkt gibt es bestimmte Regeln, bestimmte Kapitalflüsse sollen nachvollziehbar sein und es ist derzeitig für mich nicht einsichtig, warum man jetzt hier eine Deregulierung anstreben sollte oder möchte.
Wir wissen aber auch, vor allem sehr viele junge Anlegerinnen und Anleger möchten gerne in Bitcoins investieren. Vielleicht ein abschließender Tipp von Ihrer Seite, Herr Weißensteiner. Was sollten Anleger bei Bitcoin-Investments beachten?
Be careful.
Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Einschätzungen und wünsche Ihnen vor allem jetzt für das zweite Semester, wo Sie ja auch wieder parallel zu Ihrer Funktion als Rektor in die Lehre gehen, alles, alles Gute und viel Erfolg.
Vielen Dank.
Das waren die Einschätzungen von Alex Weißensteiner. Und wie der ideale Mix im privaten Portfolio aussieht, diese Frage habe ich auch der deutschen Bestseller-Autorin und Finanzkolumnistin Christiane von Hardenberg gestellt. Warum sie sich für 2025 vor allem von amerikanischen Aktien viel verspricht, nachzulesen in der aktuellen FF. Worüber berichten wir noch diese Woche? Ganz privat, so lautet der Titel der heutigen FF. Und das Titelbild bringt automatisch zum Schmunzeln. Zu sehen ist darauf Soziallandesrätin Rosmarie Palmer, die die Gorsel schnellt. Ja, das Gorselschnellen ist ihre Leidenschaft. Es gibt ja ein Video dazu, das die vergangenen Monate ja geradezu viral ging. Dabei haben auch andere unserer Politikerinnen und Politiker ganz interessante Leidenschaften. Landtagspräsident Arnold Schuler malt etwa. Die Landtagsabgeordnete Madeleine Rohrer fährt Kanu. Der Landtagsabgeordnete Thomas Wiedmann Motocross. Und Verena Tröger, die Laaser Bürgermeisterin, die bläst in ihrer Freizeit ins Horn. Alexandra Aschbacher hat die vergangenen Wochen mit Ihnen und mit anderen Politikerinnen und Politikern über genau diese Themen abseits der politischen Arbeit gesprochen und zeigt sie eben einmal anders, als man sie kennt. Dann hat Karl Hinterwaldner in der aktuellen FF noch einmal das Firmenreich des Wirtschaftsberaters Heinz-Peter Hager durchforscht, der sich ja seit gut einem Monat in Hausarrest befindet, und schlüsselt seine Geschäfte im Detail auf und zeigt auch, wer alles daran beteiligt ist. Und abschließend darf ich jetzt noch auf zwei spannende Porträts verweisen. Georg Mayer hat den Bozener Galeristen Alessandro Casciaro getroffen. Seit 60 Jahren handelt seine Familie mit Kunst und er spricht offen über das mittlerweile schwierige Überleben von Kunstgalerien. Und Julia Staffler porträtiert die erst 30-jährige Arndaler Tiefbauunternehmerin Felicitas Wieser. Sie ist nicht nur in der Bauwirtschaft tätig, sondern führt mit ihrem Bruder auch noch einen Glampingplatz und ist ehrenamtlich aktiv. Eine Bucklerin also mit Ambitionen. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!